Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Bäcker des Podcasts zu einer neuen Folge Walking Dead, ein Walking Dead Special. Und es war gestern wirklich ein ganz spezieller Tag für die deutsche Spielindustrie, das muss man so sagen. Einer, der vielleicht im Nachhinein als historisch bezeichnet werden wird. Zumindest stehen die Chancen sehr gut, weil es passierte etwas, mit dem noch vor einem Jahr eigentlich niemand groß gerechnet hat. Es haben sich tatsächlich die beiden Verbände der deutschen Spielindustrie miteinander vereinigt, fusioniert zu einem neuen Verband, der jetzt den Titel trägt: Game Verband der deutschen Games-Branche. So heißt der Verband jetzt offiziell. Bio und Game haben fusioniert zu eben Game Verband der deutschen Games-Branche. Und ich war da, ich war auf der dazugehörigen Party und habe mal ein paar Leute gefragt, worum es eigentlich geht. Und derjenige, der spricht, das ist der Ralf Wirsing von Ubisoft, der Vorstandsvorsitzender des neuen Verbands. Hören wir mal rein.
Es geht darum, wir sind eine Branche und wir fühlen uns in Deutschland noch nicht richtig wahrgenommen, richtig ernst genommen. Und das kriegen wir aber besser hin, wenn wir mit einer Stimme sprechen und nicht am einen Tag die einen das sagen und am nächsten Tag die anderen genau das Gegenteil.
Genau darum geht es. Das war bisher ein Problem. Die Politik sagte immer, ja, wir brauchen eine Telefonnummer, nicht zwei. Sie haben aber gerne beide Telefonnummern genutzt. Auch da werde ich später noch ein schönes Zitat haben. André ist auch hier mit mir. Der unterstützt mich heute ein bisschen mit den kritischen Fragen aus der journalistischen Ecke, weil ich bin ja doch eher ein bisschen befangen. Ich gehöre zu der Branche. Mein Herz schlägt mit dieser Branche und mit den Entwicklern, mit den Publishern. André, wie siehst du das als kritischer Journalist, der den ganzen Mist ja auch seit vielen Jahren mitbegleitet hat?
Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass auf Facebook die Leute nicht gewartet haben, wie du, das zu einem historischen Moment zu erklären. Es wurde schon rauf und runter erstmal genau als ein solcher betitelt. Ja, es gab viel Euphemismus aus der Sicht des Spielejournalisten, der ja eigentlich normalerweise sich an den Endkunden wendet, nicht an die Branche. Die zentrale Frage des Journalisten ist immer: Warum sollte mich das überhaupt interessieren? Das ist, glaube ich, die Frage, die vielleicht auch für viele andere im Raum steht. Ja, warum soll mich als Spieler, auch ich bin halt ein interessierter Spieler, mich interessiert auch diese Branche, aber warum sollte mich das interessieren, dass diese beiden Verbände hier sich jetzt zusammengeschlossen haben?
Hast du da eine Antwort darauf?
Du bist ja hier der Experte sozusagen im Bunde. Ich nehme dir jetzt nicht die Arbeit ab.
Ich spiele da mal, was der gute Pete Smeat dazu zu sagen hatte. Das war nämlich eine ganz interessante Antwort. Hören wir mal rein.
Ja, das hat für mich insofern was bedeutet, dass ich immer kopfschüttelnd davor gestanden habe, als jemand, der nicht hundertprozentig hinter den Kulissen schauen kann. Weil ich fand es schon immer, seitdem ich mich damit beschäftige, schwachsinnig, dass die deutsche Games-Industrie sich von zwei Verbänden gegenüber Politik und Co. vertreten lässt. Und ich habe da immer vorgestanden und gesagt, das kann doch nicht vernünftig sein, das machen doch andere Industrien auch nicht so, das kann doch nur kontraproduktiv sein, so.
Es war kontraproduktiv. Und das Problem ist natürlich für euch als Spieljournalisten, denke ich mal, dass dadurch natürlich immer auch letzten Endes es schwierig war, dem Heimatmarkt gegenüber irgendwie neutral zu bleiben. Auf der einen Seite ist es natürlich so, die Qualität der Spiele aus Deutschland, der wurde sicher nicht geholfen, dadurch, dass es zwei verschiedene Verbände gab, dass es keine wirkliche sinnvolle politische Vertretung gab, dass die deutsche Spielebranche schwächelt strukturell und dass viele der Ursachen liegen daran, dass es eben diesen politischen Arm letzten Endes nicht effektiv gab. Und das bekommt ihr natürlich als Spielejournalisten auch ab, weil ihr müsst dann die Spiele testen und auf der anderen Seite müsst ihr auch mit den Entwicklern und mit den Leuten aus den deutschen Firmen natürlich wesentlich enger zusammenarbeiten. Ihr kennt die viel besser als, was weiß ich nicht, Leute, die irgendwo in Amerika am Schreibtisch sitzen und euch dann ihr neuestes Spiel schicken. Und ist da kein Interessenkonflikt bei euch gewesen? Habt ihr nicht auch mitgelitten und gesagt, oh, verdammte Hacke, warum können die nicht einfach ihre Spiele ein bisschen besser machen? Warum kriegen die nicht einfach mehr Geld? Warum haben die nicht die gleiche Unterstützung, die gleiche politische Power? Warum ist da an der Stelle derartig viel Hängen und Würgen im Schacht, was andere Länder wesentlich besser auf die Kette kriegen?
Würde ich auseinanderdröseln wollen. Habe ich als Spielejournalist im Grunde genommen durchaus Sympathien für den Gedanken, dass mehr und auch bedeutendere Spieleentwicklung in Deutschland stattfindet, weil ich dann näher an dieser Quelle dran sitze und dann vielleicht auch besseren Zugriff habe, um mehr Geschichten darüber erzählen zu können? Logisch, ja, ganz klar. Habe ich bislang als Spielejournalist oder auch als normaler Konsument den Eindruck gewonnen, dass das irgendwo an diesen Verbänden hängt? Eher nein. Ich glaube, viele Leute, die uns jetzt hören, wussten bis zu dieser Aufnahme vielleicht nicht mal, dass es zwei Verbände, nämlich Bio, der so als Publisher-Verband, und Game, der so als Entwicklerverband so ein bisschen immer kategorisiert wurden, auch wenn das am Schluss nicht mehr ganz korrekt war, existiert haben. Und ich glaube, noch weniger Leute haben das Gefühl oder wissen, was haben denn diese Verbände überhaupt gemacht? Ich glaube, in der Hinsicht, ehrlich gesagt, waren sie erstens schon immer nicht besonders gut, überhaupt mal nach außen zu tragen, was haben wir denn bewegt, was haben wir als Verband vor und was haben wir tatsächlich schon erreicht und wie haben wir das erreicht? Und zum anderen natürlich gab es daran auch einfach kein riesiges Interesse. So, das heißt, selbst wenn sie das mal tatsächlich gemacht und gut gemacht haben, dann wird es nicht so wahnsinnig viele Leute erreicht haben. Deswegen glaube ich, dass das jetzt erstmal ein großes Schulterzucken auslöst, weil die Leute sich denken, ich wusste vorher nicht mal wirklich, dass diese Verbände existieren und wenn, habe ich schnell wieder vergessen, warum sollte mich also deren Fusion jetzt kümmern?
Das ist jetzt natürlich die Perspektive, die ganz klar auf das breite Publikum zielt. Für das breite Publikum ist das natürlich ein Ereignis, das möglicherweise gar nicht, erstmal nicht so wichtig ist. Ich gehe davon aus, dass die Wirkung dieser Fusion letzten Endes auch beim breiten Publikum ankommen wird und möglicherweise werden die nie begreifen, warum da auf einmal möglicherweise eine große Förderung stattfindet für deutsche Spiele, auch auf finanzieller Ebene, auf politischer Ebene und warum das vorher nicht so stattgefunden hat, das werden die nicht so mitkriegen. Tatsache ist aber natürlich, dass für einen Journalisten, für Leute wie euch, gibt es ja auch noch die andere Ebene, weil, wie gesagt, ihr seid ja die Schnittstelle zwischen dem breiten Publikum und der Branche und das, was die Branche verändert und zwar durchaus revolutionär verändern kann in Deutschland, zumindest disruptiv, das muss natürlich für euch, würde ich sagen, so als Entwickler auch von Interesse sein, dass ihr jetzt sagt, ja, ich muss ja jetzt keinen großen Artikel, ich muss jetzt keinen 8-Seiten-Artikel in der GameStar darüber schreiben, das ist klar, aber ich glaube, dass die Spielepresse insgesamt doch jetzt langsam aus der Phase raus ist, wo man nur noch sagt, da geht's eigentlich ja nur um Spiele. Die Leute draußen interessieren sich für solche Sachen nicht. Siehst du das prinzipiell anders?
Nee, natürlich nicht, das weißt du ja. Nur, worauf ich eigentlich raus will, was wir, glaube ich, immer noch nicht so richtig gemacht haben, ist jetzt erstmal den Menschen da draußen zu erklären, nicht warum das mich interessieren sollte und dich interessieren sollte, sondern auch vor allem, warum sollte sie das interessieren. Also ich meine, was sind denn wirklich die Konsequenzen? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass das tatsächlich in irgendeiner Form eine disruptive Wirkung entfalten könnte, dann müssen wir jetzt mal etablieren. Also warum ist das so wichtig? Jetzt sprechen diese beiden Verbände mit einer Stimme. Also das ist, finde ich, ein ganz eindeutiges und sehr einsichtiges Argument. Es gab vorher zwei Verbände, die waren sich nicht in allen Dingen grün. Jetzt haben sie sich zusammengeschlossen zu einem Verband, es gibt eine Anlaufstelle für die Politik. Ich glaube, jeder versteht, dass das sinnvoll ist und dass das gut ist. Aber warum erwartest du dir davon so viel? Also was glaubst du, was dieser Verband jetzt leisten wird, was vorher daran gescheitert ist, dass es zwei Verbände gab?
Also ich glaube, man muss da so ein bisschen in die Geschichte ausholen auch und das verläuft auf mehreren Gleisen. Fangen wir mal kurz mit der Verbandsgeschichte in Deutschland an. Das begann in den 90er Jahren mit dem VUD, dem Verband der Unterhaltungssoftwareindustrie in Deutschland. Das war eigentlich ein reiner Publisher-Verband. Da gab es keine Entwickler drin, Entwickler kamen nicht vor und das war eine Geschichte, die auch relativ kurzlebig war, weil da sehr schnell dann auch Fissuren entstanden und Brüche. Und der verabschiedete sich dann auch unter den Vorwürfen, dass er letzten Endes, das war Handel. Eigentlich ging es da nur um den Handel. Es bildeten sich dann Game und Bio, die von vornherein letzten Endes als auch zwei unterschiedliche, mit zwei völlig unterschiedliche Konzepte verfolgten. Einmal der Game, der sich dezidiert für Entwickler interessierte, auch für sehr kleine Entwickler, für die Leute, die letzten Endes die Produkte eigentlich bauen. Und eben der Bio, der von vornherein größer angelegt war und die großen Publisher mit drin hatte, Electronic Arts, Ubisoft, alle waren sie mit dabei. Und naturgemäß auch wesentlich mehr Geld hatte und mit dieses Geld auch dazu nutzte, um beispielsweise die Gamescom in Köln groß zu ziehen und dadurch echte Wirkung zu entfalten. Der Game blieb immer klein und in seiner Wirkung äußerst eingeschränkt. Das war eher eine Art Trostpflaster für die kleinen Entwickler. Er hat bestimmte Services zur Verfügung gestellt. Man bekam verbilligten Eintritt auf bestimmte Konferenzen, auf Messen. Aber eine politische Wucht hat er letzten Endes nicht wirklich entfaltet, obwohl er seine eigene Vorstellung hatte und die er auch versucht hat zu kommunizieren. Aber die waren halt immer auch sehr speziell für die normalen Entwickler ausgelegt und waren dann deshalb sehr häufig mit den Vorstellungen des BIU gar nicht kompatibel. Das heißt, in der Politik kamen zwei unterschiedliche Konzepte jedes Mal an und die Politik konnte dann natürlich leicht sagen, und das macht sie gerne, konnte dann sagen, ja, einigt ihr euch erstmal und dann reden wir. Und ich glaube, die haben nicht so schnell damit gerechnet jetzt auch, dass wir uns einigen, weil es gab ja schon einen Fusionsversuch vor 4-5 Jahren. Der ist krachend gescheitert, der wurde groß angekündigt, dann wurde ein Jahr lang diskutiert, öffentlich. Und daran scheiterte das letzten Endes, weil da sich dann alle möglichen Egos noch wieder in den Vordergrund spielten und dafür sorgten, dass irgendwann mal die Gesprächsgrundlagen völlig vergiftet waren und man eben zu keinem Ergebnis mehr kam. Daraufhin wurden Geschäftsführer installiert, letzten Endes in beiden Verbänden, die mehr oder weniger den Auftrag hatten, den anderen Verband zu vernichten, oder zumindest haben die sich oft so verhalten und die konnten sich auf persönlicher Ebene überhaupt nicht ausstehen. Und das hat sich vor anderthalb Jahren, glaube ich, mit der Wahl von Stefan Marcinek zum Vorsitzenden des GAME und von Felix Falk zum Geschäftsführer des BU radikal geändert. Die beiden verstehen und verstanden sich eigentlich ab Tag 1 ganz hervorragend, hatten sofort eine gute Gesprächsgrundlage. Es wurden jeweils Konzepte entwickelt für Förderung, für Industrieförderung, und anstatt, wie es früher üblich war, die dann gegeneinander zu stellen, einigte man sich sehr schnell drauf, geht ja eigentlich beides, weil beides ist sinnvoll. Und das heißt, die Förderung für die Größen, für die Größeren in der Branche, die natürlich der BU eher im Auge hatte, die schließt natürlich eine Förderung für die Kleinen nicht aus. Und auch die Großen wissen, dass sie die Kleinen brauchen, weil aus den Kleinen die Innovation kommt. Und auf einmal hatte man eine ganz neue Gesprächsbasis. Und das merkte man schon jetzt hier bei der Messe in Köln, bei der diesjährigen Gamescom, dass eben Game und Bio mit einem gemeinsamen Förderkonzept aufschlugen. Und sagten so, das ist unser Förderkonzept von Game und Bio gemeinsam. Und von da wurden Stimmen laut, naja gut, dann können sie eigentlich auch zusammengehen. Das wurde offensichtlich auf breiter Front so gesehen. Und was auch sehr interessant war, was eben vor 4-5 Jahren nicht gelungen ist, dass die Fusionsverhandlungen diesmal wirklich sehr zügig durchgezogen wurden, einigermaßen geheim blieben. Tatsache ist, dass ja, das konntest du auch gestern auf der Facebook-Timeline sehen, unglaublich viele Leute aus der Games-Branche, auch Leute, die jahrelang dabei sind, gar nicht wussten, was da in Berlin gerade passierte an dem Tag. Tatsächlich waren die Interessenlagen aller Beteiligten so, dass sie gesagt haben, nee, das halten wir jetzt im etwas kleineren Kreis innerhalb der Mitgliedschaften der Verbände und diskutieren das da und dann sehen wir zu, dass wir schnell zum Ergebnis kommen. Und wenn man weiß, dass die ersten Mails, wo das angekündigt wurde, die sind gerade mal 8 bis 10 Wochen alt oder vielleicht 12. Das ging also sehr schnell, sehr zügig und sehr reibungslos. Und das ist eine völlig geänderte Kultur, die da offensichtlich in der Spielebranche jetzt auch durchgeschlagen hat. Und das ist natürlich etwas, das sich gegenüber der Politik ganz anders darstellt. Und jetzt kommen wir endlich, das hat jetzt lange gedauert, jetzt kommen wir endlich dahin. Was bedeutet das für die Leute draußen, die Spiele machen? Es bedeutet natürlich, dass jetzt die Politik, die ja gerade selbst ein paar Selbstfindungsprobleme hat, der können wir jetzt sagen, so, wir haben unsere GroKo geschlossen, ihr noch nicht, aber wenn die mal fertig ist, wir wollen jetzt Geld und es gibt keinerlei Grund mehr, uns kein Geld zu geben. Und eure Chefin hat es ja sogar angekündigt, dass wir jetzt Geld kriegen. So, dann machen wir jetzt mal das Portemonnaie auf und dann wollen wir doch mal sehen, was da jetzt reinregnet. Und wir sind dann nicht mehr der Bittsteller, der die Brosamen aufsammeln muss, die irgendwie von irgendeinem Tisch fallen, sondern wir stehen jetzt ganz konkret auf der Tagesordnung und können da selbstbewusst stehen und wir sprechen mit einer Stimme. Und es gibt nicht mehr die Möglichkeit für die Politik zu sagen, ja, wir müssen jetzt noch mit eurem anderen Verband reden.
Da waren jetzt ein paar interessante Randbemerkungen, da muss ich natürlich nachfragen. Insbesondere, du hast ja gesagt, also es gab schon mal einen Versuch, diese beiden Verbände zu fusionieren, der in einer Art Fiasko geendet hat. Und du hast gesagt, das lag daran, dass da sehr viele große Egos im Spiel waren. Aber mich würde mal tatsächlich so ein bisschen interessieren, wenn du das skizzieren kannst noch. Woran ist das denn im Kern gescheitert? Also welche Ansprüche dieser Verbände waren so unversöhnlich, dass, obwohl das damals auch von vielen gewollt wurde, das in diesem großen Scheitern geendet ist?
Ich war damals nicht wirklich dabei. Ich habe nur Sachen gehört, auch von verschiedenen Seiten. Die widersprechen sich teilweise ganz heftig. Aber eigentlich waren sich alle einig, es lag an 3 oder 4 Menschen, die eben wichtig waren auf beiden Seiten, die wichtig waren und die letzten Endes am Ende ihre eigenen Posten im zukünftigen Verband für wichtiger erachteten als den zukünftigen Verband selbst. Und die dann, als sie gemerkt haben, dass diese Posten möglicherweise nicht möglich sind für sie auch deshalb, weil sie so ein starkes Ego haben, die dann angefangen haben zu sagen, ist okay, wie kriege ich jetzt hier eventuell Streit rein, wie kann ich jetzt noch ein paar Schlachtfelder aufmachen, also das Ganze letzten Endes aus dem Gleis bringen. Und es war, wie gesagt, die gesamte Branche diskutierte, öffentlich. Und da waren auch Leute, die gar nicht in den Verbänden waren, die sich öffentlich dazu positionierten und die schlechte Luft machten. Und das Ganze dauerte zu lang, es ging über ein Jahr und es war quälend und immer mehr Leute sagten, das wird ja sowieso nichts oder warum sollten die überhaupt zusammengehen, die Interessen sind völlig divergent, weil eben auch einige Leute die Divergenz der Interessen so in den Vordergrund gestellt haben, weil sie merkten, dass sie möglicherweise im neuen Verband dann irgendwo im Hintertreffen sind, irgendwo im kleinen Kämmerchen sitzen und niemand hört ihnen mehr zu. Das war diesmal komplett anders, weil das Ganze wesentlich straffer, wesentlich besser organisiert war und weil eben auch in den Verbänden ausschließlich Leute saßen in den verantwortlichen Positionen, denen es gar nicht so sehr um die eigene Position ging, sondern denen es eben vorwiegend darum ging, dass jetzt endlich mal da Butter bei die Fische getan wird und gesagt wird, wir brauchen jetzt diesen Verband und wir brauchen ihn eigentlich, bevor die neue Regierung da ist oder zumindest sehr kurz danach. Und dann wird eben gesehen, dass man da an die Töpfe kommt. Das ist so das Bild, das ich, der das mehr aus der Entfernung beobachtet hat, gewonnen hat.
Du hast ja schon gesagt, also der Game-Verband, das war zumindest auch immer mein Eindruck von außen als Beobachter, war immer derjenige, der zumindest jetzt so in der Öffentlichkeit vielleicht der schwächere Verband war. Der machte den letzten Jahren auch gerne mal den Eindruck eines Verbandes, der, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht sogar ein bisschen kurz davor war, sich vielleicht auch irgendwann zwischendrin mal aufzulösen. Es gab einen ziemlich heißen Stuhl an der Spitze des Game, so gefühlt. Da wechselte dann, nachdem Stefan Reichert sich da zurückgezogen hat, ziemlich viel Personal durch. Ist der Game jetzt inzwischen einfach so weit runter auch erodiert worden, dass man da jetzt gesagt hat, so na gut, dann machen wir diese Fusion, weil sie ansonsten Gefahr liefen, dass sie irgendwann auch einfach völlig irrelevant werden?
Nee, von den Mitgliederzahlen her hat sich der Game sogar eher stabilisiert in den letzten Jahren wieder. Hat auch eine vernünftige Arbeit gemacht. Das ist ein Eindruck, es war vor allen Dingen nach der gescheiterten Fusion, da sind sehr viele aus dem Game ausgetreten, weil eben auch aus dem Game sehr störende Stimmen kamen bei der Fusion. Und der Thomas Friedmann, der das sehr vorangetrieben hatte damals als Game-Vorsitzender, der ist dann auch zurückgetreten, hat gesagt, gut, ich bin gescheitert an der Stelle. Und da war große Unruhe. Aber in den letzten Jahren hatte sich das dann wieder stabilisiert. Es war durchaus nicht so, dass der Game war immer ein schwacher Verband. Das muss man ganz klar sehen. Er war ein Trostpflaster für die Entwickler, aber letzten Endes große Themen setzen und durchsetzen, eine politische Durchschlagskraft hatte er nicht. Dafür fehlte einfach auch das Geld. Jeder, der da gearbeitet hat, hat da ehrenamtlich gearbeitet. Die finanzielle Struktur war sehr, sehr schwach aufgestellt. Ziemlich im Gegensatz zum Bio. Der Bio war also finanziell gegenüber dem Game letzten Endes immer völlig überlegen, ein Monster geradezu. Das muss man im Hinterkopf behalten. Der Game hat gewackelt, ja, aber ich glaube, wenn die jetzt nicht zusammengegangen wären, dann hätte der auch durchaus noch 2, 3, 4 Jahre existieren können bis zur Fusion, die letzten Endes für mich folgerichtig war und eigentlich auch nicht vermeidbar. Was aber weniger an der Schwäche des Game liegt, sondern daran, dass eben diese Struktur unhaltbar ist für die deutsche Branche. Und der Umstand, dass jetzt auf beiden Seiten Leute waren, die das gesehen haben und dass im Bio Leute waren, die nicht mehr darauf ausgelegt waren, wir müssen das gewinnen, gegen den Game, sondern wir müssen zusehen, dass wir tatsächlich einen Verband schaffen, wo ein Interessensausgleich stattfindet. Da habe ich gleich auch noch ein Zitat vom Ralf zu. Das war wichtig und das scheint tatsächlich gelungen zu sein, dass man eben hingeht und sagt, nee, wir müssen hier Ausgleich schaffen. Und ich habe den Ralf auch gefragt, wie ist das? Also es gibt klar gemeinsame Themen und wie sieht das aus? Die alten Themen, über die sich gestritten wurde, die sind ja nicht weg. Wo sind diese Dissonanzen? Und das hier war, was er gesagt hat.
Also Dissonanzen kann ich an dem heutigen Abend echt nicht spüren, muss ich jetzt ganz fair sagen. Aber es ist natürlich klar, dass ein kleines junges Startup ganz andere Herausforderungen und Interessen hat als ein etablierter, großer, internationaler Publisher. Das ist aber nicht das... Ich sehe da kein Problem drinnen. Ein Verband hat die Aufgabe, alle Teilnehmer abzuholen und deren Wünsche möglichst echt umzusetzen und zu verwirklichen. Und das wollen wir auch leisten. Und also ich bin jetzt über 20 Jahre in der Branche dabei Und ich habe natürlich auch ein Hütchen auf, das heißt Ubisoft, aber jetzt habe ich gerade das Hütchen Verband auf. Und das ist mir ein Anliegen, wenn ein großer Publisher eine Challenge hat, hier lokal die zu bearbeiten, aber genauso ein kleiner, ein jüngerer. Ich meine, du weißt es selbst, lieber Wolfgang, Quo Vadis, Oberhausen, Stefan Reicher, da habe ich mit Tom Putzki schon die Vorträge gehalten. Ich habe da immer ein offenes Ohr dafür gehabt und das werde ich auch weiterhin haben. Für alle, groß, klein, dick, dünn, skurril, Mainstream, scheiß die Wand an.
Und das ist interessant, das ist eine ganz neue Haltung. Der Biu hat zwar nach außen hin schon lange Jahre kommuniziert, dass es ihm natürlich auch um die Kleinen ging, aber letzten Endes wusste jeder, dass zumindest bis vor 2 Jahren da eine relativ starke Meinung war, dass eigentlich der Game besiegt gehört. Und das hätte bedeutet, dass letzten Endes die Großen in der Branche das Sagen haben und die Kleinen zu folgen haben. Das hat sich geändert und das merkt man auch in der Struktur, die jetzt gewählt worden ist. Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern. Der Felix Falk als Geschäftsführer zählt nicht zum Vorstand dazu. Es sind im Vorstand 5 Mitglieder. Davon müssen laut Satzung 2 aus dem oberen Beitragssegment sein, das sind also die Großen, und 2 aus den unteren Beitragssegmenten. Das sind also dann kleinere Entwickler, kleinere Studios, eventuell sogar, 2-3-Mann-Unternehmen, die dann tatsächlich jemanden entsenden können in den Vorstand. Und der 5., der wird frei gewählt letzten Endes. Das heißt, es gibt an der Stelle starken strukturellen Schutz dagegen, dass jetzt, EA sagt, nee, wir wollen hier 3 Vorstandsposten haben. Das ist nicht möglich. Und da hat sich also tatsächlich ein starker Bewusstseinswandel niedergeschlagen in der Struktur dieses Verbandes. Und das hat dann eben auch Leute wie beispielsweise Sebastian Mittag von FISBIN, Studio FISBIN, das sind die haben dieses Inner World gemacht. Das hat die bewogen, da erstmal zuzuhören und am Ende dann aber zu sagen, ja komm, wir vertrauen euch jetzt. Auch da habe ich jetzt hier gerade mal ein kleines Zitat.
Eine Sorge war vielleicht, wie setzt sich auch der neue Vorstand zusammen und in welche Richtung geht das Ganze? Und ich glaube, das ist eine tolle Sache geworden heute Abend, weil es wirklich alle Teile dieser deutschen Games-Branche, glaube ich, auf eine Art und Weise repräsentiert sind in dem Vorstand.
Und so Töne hat man vor 3 oder 4 Jahren in der deutschen Branche noch nicht gehört. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die ist erstaunlich.
Wie sind denn die Zugangsschranken zu diesem neuen Verband? Also du hast jetzt schon beschrieben, inwieweit da diese Vorstandszusammensetzung, da muss ich auch sagen, ich bin tatsächlich fast schon überrascht, dass man da eine Lösung gefunden hat, die eine Balance darstellt, dass halt die Großen nicht sagen so, hey, wir sind aber die mit dem Geld und die hier wirklich was bewegen und deswegen sollten wir auch bestimmen können oder mehr bestimmen können. Aber was kostet es, ist das schon bekannt, bei diesem neuen Verband Mitglied zu sein? Wie sind Stimmberechtigungen verteilt? Sind die quasi alle gleichberechtigt, die Mitglieder, wenn es da um Abstimmungen geht und so, wissen wir da schon was?
Ja, da wissen wir was, die genauen Einzelheiten. Bin ich nicht berechtigt zu sagen, ich darf sagen, ich bin auch Mitglied als Einzelmitglied, ich bin allerdings als Einzelmitglied nicht stimmberechtigt. Ich zahle 250 Euro im Monat für gewisse Services und dafür, dass meine Stimme aber zumindest gehört wird. Es gibt also Strukturen, Arbeitsgruppen und so weiter, in denen darf jeder, auch außerordentliche Mitglieder oder Einzelmitglieder wie ich, mitarbeiten. Außerordentliche Mitglieder sind dann auch, nicht Anwaltskanzleien, die in der Branche arbeiten, Service Provider für Grafik oder Ton, Consultings und so weiter, alles das, PR, die können außerordentliche Mitglieder werden. Die eigentlichen ordentlichen Mitglieder, die sind beschränkt auf Entwickler und Publisher, die mindestens 2 Jahre existieren und einen Mindestbeitrag zahlen von, gut, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Das ist nicht so viel. Es geht wirklich nicht bei Riesensummen los. Das ist für eine kleinere Firma ist das nochmal, die schon 2 Jahre im Markt ist, die vielleicht 5, 6 Leute beschäftigt oder auch 10, ist das durchaus darstellbar. Und das ist dann auch direkt mit Stimmrecht. Der Verband hat gestartet mit 200 Mitgliedern, von denen etwas über 50 ordentliche Mitglieder sind. Dann gibt es jede Menge Basismitglieder gibt es auch noch. Die haben nur ein mittelbares Stimmrecht, also die können Delegierte bestimmen. Das geht tatsächlich für kleine Firmen bei 250 Euro los im Jahr. Da dürfen die Basismitglieder werden. Voraussetzung ist, man macht nicht mehr als 1,5 Millionen Umsatz im Jahr. Sobald man mehr macht, muss man diese Basismitgliedschaft letzten Endes in eine ordentliche umwandeln. Einzelpersonen wie ich, wie gesagt, haben kein Stimmrecht, aber wir haben Zugang zu allen Arbeitsgruppen, können da auch das Wort schwingen, können unsere Meinung äußern Und es wird sich zeigen, inwieweit die Kultur des Verbandes dann letzten Endes auch über längere Zeiträume so demokratisch ist, so offen, sich der eigenen Problematik bewusst, der eigenen strukturellen Verantwortung bewusst ist, zu sagen, alles klar, wir müssen das alles abbilden, wir müssen ein Gesamtbild schaffen und wir müssen Interessensausgleich schaffen zwischen den einzelnen Fraktionen, zwischen den einzelnen Interessen, die wir haben. Tatsache ist, dass also in einigen sehr wichtigen Bereichen wie der Gamescom beispielsweise gibt es allerdings sehr hoch angesetzte Sperrmehrheiten, wo dann die Großen, die da ja sehr, sehr viel Geld investieren, sagen, stopp, das vertagen wir jetzt hier mal, da machen wir jetzt hier keine Entscheidung, da müssen wir offensichtlich nochmal drüber reden, weil ihr, glaube ich, noch nicht verstanden habt, worum es da tatsächlich geht. Also das ist, da sind einige Mechanismen drin, die sehr gut überlegt sind, wo auch der Bio ganz klar dem Game sehr weit entgegengekommen ist, und da muss man sagen, dass es auch ein Versuch in Demokratie, ein Versuch in Interessensausgleich, und man kann nur hoffen, dass der gelingt.
Du hast gerade schon das mit den unterschiedlichen Kulturen angesprochen, das steht auf meinem Zettel auch, weil der Game ist ja gestartet so als Entwicklerverband, ja, für die Kleinen, der Bio, das war der Publisherverband, so für die Großen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wirkt auf mich, als würde hier eine Gewerkschaft mit einem Arbeitgeberverband fusionieren. Kann das gut gehen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsache ist, es sind ja keine Arbeitnehmer drin. Es sind ja tatsächlich nur Leute drin, die eine Firma haben oder sich selbst beschäftigen oder eben große Publisher betreiben oder sowas. Das heißt, es sind eigentlich alles Arbeitgeber da drin. Da sitzt nicht der einzelne Programmierer und sagt, ich bin jetzt Mitglied im neuen Game, sondern sein Chef, der hat die Firma in diesen Game mit hineingebracht. Es ist also ganz klar eine Arbeitgebervertretung. Es ist keine Arbeitnehmervertretung. Tatsache ist aber natürlich, dass eben die Interessen sehr unterschiedlich sind, das hat der Ralf Wirsing ja auch gesagt, und dass ihnen das bewusst ist. Wenn man guckt, wo der Ralf Wirsing herkommt, wenn man guckt, wo die anderen Leute, die jetzt im Vorstand sind, herkommen, da ist der Lars Janssen von Travia mit dabei, da ist die Linda Kruse mit dabei für die ganz Kleinen, da ist der Stefan Marzinek dabei, der auch mit Assemble jetzt eher gerade einen kleinen Publisher aufgemacht hat, der noch in den Startlöchern steht eigentlich. Ich glaube, die wissen schon, dass sie an einem Strang ziehen müssen, und ich glaube, zumindest für die ersten 2-3 Jahre wird es reichlich gemeinsame Themen geben, die man nach vorne bringen muss, um die deutsche Industrie besser zu vertreten, und zumindest für diesen Zeitraum bin ich sehr optimistisch, dass das klappen wird. Was mal ist, wenn die deutsche Branche die ganze Förderung hat und dann es letzten Endes auch wieder darum geht, wer kriegt wie viel aus diesem Topf, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber an der Stelle wird sich dann eben letzten Endes entscheiden, ob dieser Verband auf Dauer tragfähig ist oder nicht. Für die ersten 2-3 Jahre habe ich eigentlich keine großen Sorgen, überhaupt nicht.
Als Hintergrund für die Menschen, denen das nichts sagt, die Linda Kruse ist Gründerin eines Studios namens The Good Evil. Und das wird den meisten nichts sagen, weil die machen ziemlich kleine Spiele, häufig auch so an eine sehr junge Kundschaft gerichtet. Genau. Ne? Squirrel und Bear ist ein Titel, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mir aufgeschrieben habe. Da hört man schon am Titel, dass das vielleicht nicht die Erwachsenen-Software vor dem Herrn ist. Die haben so kleine News-Games gemacht und so weiter. Daher sagt Wolfgang auch völlig zu Recht, dass es dann sozusagen jemand, der wirklich sehr kleine Studios repräsentiert da in diesem Vorstand. Du hast vorhin gesagt, du hättest so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt mit diesem einheitlichen einen Verband das Auftreten gegenüber der Politik selbstbewusster wird, man nicht mehr der Bittsteller sei. Das klingt jetzt erstmal ziemlich optimistisch, denn ja, es ist sicherlich von Vorteil, wenn man nicht zwei Verbände hat, die gegeneinander ausgespielt werden können. Aber die Frage ist ja trotzdem, also wenn es vorher irgendwo eine Art Geringschätzung der Branche gab oder wenn es vorher Widerstände gab in der Politik, um dort eben Forderungen der Branche nachzukommen, mit denen ordentlich zusammenzuarbeiten. Ich stelle mir vor, wenn es da ein ernsthaftes Anliegen, ein ernsthaftes Wollen aus der Politik gegeben hätte, dann hätte das ja auch mit zwei Verbänden funktioniert. Also ist es, ich weiß nicht, für mich klingt es erstmal sehr optimistisch. Ist man nicht trotzdem weiter Bittsteller?
Nicht notwendigerweise, nein. Also da sind viele Entwicklungen parallel gewesen, die erstaunlich sind. Also das eine ist, das habe ich mir auch mal erklären lassen, Tatsache ist, dass Politik immer sehr gerne Gründe findet, kein Geld auszugeben. Und zwei Verbände und eine Industrie spricht mit zwei Stimmen und dann sagen die, ja, wir wissen ja gar nicht, was sinnvoll ist, einigt ihr euch erstmal, dass wir wissen, wir schmeißen das Geld nicht irgendwo rein, wo es dann sinnlos ausgegeben wird. Ihr seid euch nicht mal selbst einig, wie ihr es auszugeben habt. Also werdet euch einig. Das ist aus dem Weg. Das Schmuddel-Image der Branche ist stark ins Wanken geraten. Auch dadurch, dass eben die Kanzlerin da war auf der Gamescom. Auch dadurch, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen immerhin das größte Bundesland, das wir haben, mit allein 18 Millionen Einwohnern, den Deutschen Entwicklerpreis eröffnet hat. In beiden dieser Reden wurde ganz klar gesagt, dass Geld fließen wird. Da wurde ganz klar gesagt, dass der Geldhahn aufgedreht wird, weil eigentlich nicht einzusehen ist, warum Games anders zu behandeln werden als Film und andere Kulturformen. Es wurde auch klar gesagt, dass Games wichtig sind für die Wirtschaftsförderung, für Technologieentwicklung, diese ganzen Sachen. Also da hat sich auf der einen Seite im Politikbetrieb einiges geändert, wahrscheinlich auch dadurch, dass jetzt viele Leute in den Bundestag hineingewählt werden, die eben in dem Alter sind, die haben Spiele gespielt. Für die ist das eben kein Unding. Die haben die Killerspiel-Debatte von unserer Seite aus betrachtet. Die haben wahrscheinlich selbst Killerspiele gespielt und jetzt sitzen im Bundestag anstatt im Knast lebenslänglich. Und die holen wir an ganz anderen Stellen ab, die können wir an ganz anderen Stellen abholen. Und es ist angekommen, dass das für die Infrastruktur wichtig ist. Es ist angekommen, dass es eine 140-Milliarden-Branche ist, die schnell wächst weltweit. Es ist angekommen, dass Deutschland in dieser Branche einigermaßen hoffnungslos hinten dran ist, weil eben rechts, links, oben und unten alle Länder begriffen haben, wie da zu fördern wäre. Es tun und Deutschland eben nicht. Und deshalb haben wir innerhalb von 2 Jahren völlig geänderte Vorzeichen, die wir jetzt vorfinden. Und jetzt diesen Verband sogar noch fertig bekommen zu haben, bevor die Bundesregierung steht, das ist eine ganz, ganz starke Sache. Man kann jetzt sozusagen noch aktiv in die Koalitionsverhandlungen mit reingehen und kann dann noch sagen, hier, da fehlt was. Ne? Da fehlen, was weiß ich nicht, 80 oder 100 Millionen für die deutsche Branche. Und kann dann anfangen, eben diesen Hebel langsam aus seiner ewig auf Null stehenden Position hinaus zu bewegen. Und man sieht ja auch schon, dass selbst ohne, dass die Verbände zusammengegangen waren, beispielsweise in Bayern, die Förderung sich verdreifacht hat und andere Bundesländer nachziehen und Förderstrukturen entstanden sind, weil eben die politische Einsicht langsam gewachsen ist, dass es so nicht weitergeht. Jetzt noch ein gemeinsamer Verband, da entsteht möglicherweise eine kritische Masse, die dann tatsächlich richtig zugreifen kann.
Was ist denn von dem Verband noch zu erwarten? Also das mit der Förderung ist natürlich jetzt mal ein sehr schönes, klares Ziel, wo man auch verstehen kann, okay, ein Branchenverband, das ist jetzt derjenige, der hier zuständig ist, um Förderstrukturen anzuregen oder mit der Regierung auszuhandeln. Aber wenn das mal erreicht ist, wofür ist denn dieser Verband sonst noch zu gebrauchen? Ich glaube, viele Leute machen sich keinen richtigen Begriff, was der machen soll. Ja? Also außer ominöse Lobbyarbeit, um das Image zu verbessern oder ähnliche, und eine Gamescom auszurichten. Klar, das haben sie die ganze Zeit schon gemacht, sie sind Träger der USK. Aber was macht dieser Verband sonst? Was erwarten wir uns von dem?
Also so ein Verband ist ja nicht nur dafür da, um Lobbyarbeit im Bundestag zu machen und Gelder einzutreiben. Natürlich, dafür ist er auch da. Er ist aber auch da, um beispielsweise gemeinsame Standards durchzusetzen. Das heißt, wenn wir uns die ganze Frage nach Spielsucht und so weiter stellen, Jugendschutz, da ist ein Verband unglaublich wichtig, und um eben gemeinsame Standards durchzusetzen, die zu definieren, weniger aus gesetzgeberischer Sicht, da ist dann schon tatsächlich der Gesetzgeber zuständig, aber natürlich ist auch da wichtig, dass ein Verband da als Ansprechpartner da ist, sondern eben auch durchaus aus normativer Sicht, insofern als dass der Verband eine klare Stellung hat und sagt, das und das und das, was weiß ich nicht, wir haben die und die Stellung zu Lootboxen, da und da ist die Grenze, das halten wir nicht mehr für ethisch zu vertreten. Im Jugendschutz arbeiten wir eng mit denen zusammen und wir sind der Meinung, da und da und da sind die Grenzen, da muss dann eine klare Indizierung erfolgen, da muss ab 18, ab 16 und so weiter. Das ist schon wichtig und das ist natürlich eine Diskussion, die man nie ein für alle Mal erledigen kann, weil sich ja die Ansicht der Gesellschaft, was jetzt in welchem Alter tragbar ist und was nicht, das unterliegt ja ständigen Änderungen und da muss natürlich ein Verband das aktiv mittragen, diese Diskussion, und muss mit dabei bleiben. Also das ist das eine. Dann haben wir das große Feld der Ausbildung. Nehmen wir mal an, dass die Politik jetzt tatsächlich den Geldhahn aufmacht und es kommt viel Geld an Fördermittel, nicht nur für ganz kleine, sondern eben auch für mittlere und eventuell sogar mal im Bereich AAA, sodass wir in Deutschland die gesamte Bandbreite abbilden können. Wir hätten große Probleme, die Leute zu finden. Jetzt ist Deutschland nicht per se ein unattraktives Land. Viele Amerikaner würden gerne mal nach Deutschland kommen, Aber sobald man denen erzählt, was die hier verdienen würden, nach aktuellem Stand, da sagen die, ach nee, also das ist mir dann doch nicht wert, mal nach Berlin oder München zu ziehen. Weil hier verdiene ich das Dreifache. Und das auch außerhalb des Silicon Valleys. Und klar kann man jetzt sagen, wenn das Geld kommt, dann können wir auch die Gehälter erhöhen. Aber es muss dann ja auch ein entsprechender Qualitätszuwachs da sein. Das heißt, wir werden große Wachstumsschmerzen haben in den nächsten Jahren. Und auch da muss der Verband eingreifen, muss für die Ausbildungsmaßnahmen sorgen, muss eventuell für Programme sorgen, dass vielleicht deutsches Management-Talent mal ein halbes Jahr in Kanada arbeitet und sich dabei EA und Ubisoft abguckt, wie das da geht und dann wieder zurückverpflanzt wird nach Deutschland. Solche Programme könnte ein starker Verband initiieren und könnte das eben stark unterstützen. Und da gibt es schon viel zu tun. Und ich glaube, dass da eine Chance drin liegt, aber möglicherweise auch eine Gefahr. Die Aufnahme mit der Petra Fröhlich, die ist leider ein bisschen kaputt gegangen, deswegen kann ich die nicht vorspielen. Aber die meinte auch, es muss uns klar sein, dass das eine sehr starke Entität ist, dieser neue Verband, der überall seine Finger drin hat, in der Gamescom, in der USK, die ganzen Geschichten und überall sind die sehr, sehr stark aufgestellt jetzt und macht es immer etwas, das möglicherweise auch missbraucht wird. Und da wird es dann wieder, und da sind wir fast am Anfang des Gesprächs, da wird es auch wieder bedeutsam für die Spielepresse, dass die möglicherweise jetzt eine viel stärkere Funktion bekommt, diesen Verband auch auf die Finger zu gucken und ihn zu kontrollieren, was dem Verband nur gut tun wird. Das wird den vielleicht ab und zu mal wehtun, wenn man ihn auf die Finger haut und sagt, Leute, da missbraucht ihr eure Macht. Aber genau das sind die Hebel, die wir jetzt brauchen. Früher haben die sich gegenseitig kontrolliert und haben aufeinander mit dem Finger gezeigt. Die Instanz gibt es jetzt nicht mehr. Also es gibt, so ein Verband hat viel zu tun an den Hochschulen, in der Zusammenarbeit auch mit Stipendien und was weiß ich nicht, mit eben, wie gesagt, Glücksspiel. Man könnte vielleicht tatsächlich mal eine ernsthafte Studie initiieren, die man diesen ganzen Komplex eruiert. Also da gibt es viel zu tun und lang anhaltende, dauerhafte Themen, die sich immer wieder neu definieren über die Jahre.
Wie wichtig ist der Felix Falk für diese ganze Geschichte? Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, so Verbände, wenn es bei denen gut läuft, dann haben sie auch, finde ich, klar identifizierbare Führungsfiguren, also Leute, hinter denen sich dann eben Mitglieder auch versammeln wollen. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang der Game im Stefan Reichert so jemanden hatte, einfach für die Kleinen, ja, so der Anführer für den kleinen Mann, wo dem die Leute vertraut haben, der sympathisch war, dem man gerne gefolgt ist. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt wieder jemanden gefunden hat mit dem Felix Falk, der sozusagen jetzt auch so all diese unterschiedlichen Interessen so ein bisschen auch fusionieren kann. Das ist auch jemand, wo ich das Gefühl hatte immer, dass er tatsächlich so diese Klaviatur von Funktionärsdeutsch bis hin zu, er sagt wirklich mal deutliche, klare Dinge ziemlich gut beherrscht. Was sind da deine Einschätzungen?
Die Rolle von Felix kann gar nicht überschätzt werden. Ohne jetzt die Rolle vom Stefan Marcinek als Chef des Game kleinreden zu wollen, auch ohne Stefan wäre das nicht funktioniert, mit dem alten Geschäftsführer wäre das nicht denkbar gewesen. Aber Felix ist ein großer Kommunikator, ist einer, der sehr eingeht auf die Leute, die ihm gegenüber sitzen, der ihn nicht um ihn am Mund redet. Wir haben uns auch gestritten über, warum haben Einzelmitglieder nicht auch irgendwo zumindest ein akkumuliertes Stimmrecht, was weiß ich nicht, 10 Einzelmitglieder, eine Stimme mit maximal 2 Stimmen in der Mitgliederversammlung oder sowas. Er hat sich darauf gar nicht groß eingelassen und hat gesagt, nee, wir haben jetzt die Balance hier hinbekommen, das war schon schwierig genug, das muss ich jetzt erstmal setzen. Wenn, dann muss darüber später eine andere Mitgliederversammlung mal entscheiden. Ihr könnt das ja einbringen, aber im Augenblick wollen wir das Paket nicht wieder aufschnüren und deshalb bleibt das jetzt so und fertig. Und das ist eine komplett verständliche und nachvollziehbare Argumentation an der Stelle. Ich glaube, es ist unmöglich, dem Felix irgendwie böse zu sein. Der Felix ist ein grundsympathischer Mensch, der sehr offen ist, sehr undogmatisch an viele Dinge drangeht. Und das ist ganz, ganz entscheidend gewesen. Und er hat letzten Endes dem Bio ein sympathisches Gesicht gegeben. Auf den Felix konnten auch kleine Entwickler zugehen und konnten mit ihm reden und fühlten sich nicht irgendwie von oben herab behandelt. Das ist die Augenhöhe, hält er immer ein. Also das ist dem Felix, das ist so mein Eindruck. Ich kenne ihn nicht wirklich gut. Wir haben einige gute Gespräche gehabt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns ständig gegenseitig zum Kaffee einladen. Aber die Gespräche sind eigentlich immer auf Augenhöhe. Da ist nie das Gefühl, jetzt behandelt er mich irgendwie von oben herab. Und das zieht er durch, an egal wer ihm gegenüber sitzt. Und das ist ein echter Gewinner.
Ja, also er hatte auch den Eindruck, dass das eine wichtige Personalie war. Und vielleicht auch ein großer Vorteil, dass er bei der USK lange Zeit zumindest zu einem gewissen Grad eher bei so einer neutralen Instanz gearbeitet hat. Also man konnte schon sehr viel Kontakt knüpfen, aber er war jetzt nicht als so der Mann von Ubisoft oder sonst irgendwas. Er war jetzt noch nicht so klar irgendeinem Lager zuzuordnen. das könnte auch geholfen haben.
Der Felix hätte letzten Endes auch beim Game anheuern können, wenn der Game Geld gehabt hätte. Letzten Endes war es gut, dass er beim Bio anheuerte, weil ich glaube, die mussten sich insgesamt ein bisschen mehr bewegen. Die hatten das größere Drohpotenzial gegenüber dem Game und dieses Drohpotenzial musste abgebaut werden. Und dafür war der Felix der perfekte Mann. Also das, ich kann mir keinen besseren vorstellen.
Dann lass uns doch mal jetzt hier so mal einen runden Abschluss versuchen. Was passiert ist, ist im Grunde, wir hatten vorher zwei Branchenverbände. Einer, der eher die Entwickler organisiert hat, einer, der eher die Publisher organisiert hat. Das hat sich nach einer Weile so ein bisschen aufgeweicht, aber das ist sozusagen die Ausgangslage. Die zwei sind jetzt fusioniert, nachdem ein vorheriger Anlauf gescheitert ist. Nach jahrelangen Diskussionen ist es endlich gelungen. Die Hoffnung ist, dass da jetzt ein großer, starker Verband entstanden ist, der Verhandlungen insbesondere mit zum Beispiel der Politik effektiver vorantreiben kann. Das heißt, hoffentlich wird dieses Förderthema jetzt vielleicht schneller vorangehen oder vielleicht auch einfach effektiver zu einem Abschluss gebracht werden. Es gibt in Zukunft eine sehr klar identifizierbare Anlaufstelle. Das ist zum Beispiel auch für Journalisten wie mich ganz interessant, dass man jetzt in Zukunft sich nicht überlegen muss, welchen Verband frage ich eigentlich, sondern es gibt jetzt sozusagen diesen einen Verband. Man hofft auch, dass er dadurch, dass er jetzt sozusagen eine gebündelte Schlagkraft hat, vielleicht auch einfach weniger Redundanzen hat und deswegen effektiver agieren kann, sich mehr engagiert, zum Beispiel auch, dass eben die Ausbildung zum Beispiel forciert wird, ja, also dass der Nachwuchs dadurch ein bisschen gestärkt wird. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Fehlt dir noch was bei dieser Zusammenfassung?
Ja, man muss ganz klar sehen, man hat gestern so richtig die Erleichterung gespürt, dass wir das jetzt hinter uns haben. Das war für viele Leute, die lange dabei sind in der Branche, die fühlten sich ja irgendwie auch unfähig. Womit haben wir uns das eigentlich verdient? Womit haben wir uns das eingebrockt, dass wir über Jahrzehnte, und das sind ja, wir reden jetzt hier von weit über 25 Jahren, dass wir über Jahrzehnte es nicht hinbekommen haben, sich uns wie jede andere Industrie auch einfach mal einen Verband zu geben, dem es tatsächlich gelingt, einen Interessensausgleich zu schaffen zwischen den verschiedenen Mitgliedern und dann eben mit einer Stimme zu sprechen. Und das hat man beispielsweise dem Tom Putzki, der so lange dabei ist wie ich oder wahrscheinlich so noch ein paar Monate länger, der an Spielen wie Gothic, aber auch Moorhuhn und Sven dem Schaf mitgemacht hat, der jetzt Europasprecher von Wargaming ist. Also der ist in der Hall of Fame des Deutschen Entwicklerpreises. Also ein wirklich wichtiger Mann. Und ich glaube, er hat mir auch aus der Seele gesprochen, als ich ihn gefragt habe, was das für ihn bedeutet. Das hat man ihm richtig angemerkt. Da waren also mehrere Falten, die sich über die Jahre in sein Gesicht gebügelt hatten. Die waren gestern Abend weg. Und das hat so ein bisschen die gesamte Stimmung im Raum wiedergespiegelt, dass alle einfach erleichtert waren, diesen ewigen Geburtsfehler jetzt endlich mal wegbekommen zu haben. Und jetzt so nach dem Motto, ja, wir können doch erwachsen werden. Und das ist... Es kann sein, dass allein das die deutsche Branche dann schon wieder beflügelt, dass man sagt, ja gut, wir sind gar nicht so Versager, dass wir diesen Minderwertigkeitskomplex vielleicht auch mal überwinden können, der sich über Jahre eingraviert hat und jetzt doch ein deutlich klarerer Weg nach vorne geht und berechtigte Hoffnung sind, dass wir in 5 bis 10 Jahren sagen können, Das war der Wendepunkt. Das war der Punkt, ab dem wir Gas geben konnten. Und jetzt sind wir auf dem Weg dazu, wieder mit der Welt mitzuhalten und Spiele zu machen, die in der gesamten Welt gesehen werden, die sich auch in der gesamten Welt gut verkaufen. Wir haben AAA-Teams, wir haben aufregende Indie-Teams, wir haben alles dazwischen. Wir haben eine super Ausbildung, wir haben eine Branche, die zeigt, was wir kreativ und technisch machen können. Und das ist für so alte Hasen wie Tom und mich nicht völlig unerheblich.
Toi, 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 dass dann euer Optimismus belohnt wird. Gibt es denn irgendwas, woran man sagen könnte, das wird der erste Prüfstein sein? Über welchen Zeitraum ist es denn jetzt fair zu sagen, da schauen wir nochmal hin und können uns ein erstes Urteil gestatten, wie gut dieser neue Verband jetzt seine Arbeit wirklich aufgenommen hat? Also würdest du sagen, hey, geben wir dem jetzt mal ein Jahr und dann schauen wir hin, oder ist das ein noch längerer Prozess? Was wäre denn da fair?
Also alle erwarten natürlich jetzt, dass wir mit dem neuen Haushalt, wenn er dann mal beschlossen wird, sofort, sagen wir mal, mindestens mal einen 2-stelligen Millionenbetrag im Topf haben. Und möglichst nicht nur 10 oder 11 Millionen, sondern ein paar mehr. Wo man dann mal tatsächlich ein paar konkrete Fördermaßnahmen mit ergreifen kann. Ich denke, wenn da die Politik jetzt immer noch den Stuhl vor der Tür hält, dann wird das die erste Bewährungsprobe für den Verband, weil das musste dann spätestens im Haushalt 2019 ausgebügelt bekommen. Sonst ist halt die Frage, wofür machen wir das Ganze hier? Und da muss man dann eventuell die strukturelle Frage stellen und sagen, ist okay, was macht ihr falsch? warum seid ihr da nicht, warum seid ihr da nicht? Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es wird passieren, weil die Bereitschaft in der Politik auch da ist. Und wir reden ja jetzt nicht über etwas, was ein riesen Haushaltsloch einreißt. 100 Millionen merken ihr ja gar nicht im Haushalt. Und 100 Millionen, von denen reden wir jetzt noch gar nicht, die können wir auch gar nicht umsetzen. Weil uns eben die Leute fehlen, weil uns die Ausbildung fehlen, weil uns die Strukturen fehlen, um 100 Millionen sofort umzusetzen. Aber ich denke, so in 3-4 Jahren muss ein signifikanter Betrag drin sein und das muss hoch im zweistelligen Millionenbetrag sein an jährlicher Förderung in Deutschland. Und es müssen letzten Endes auch Maßnahmen ergriffen sein, damit wir das strukturell gut umsetzen können. Und auch da ist der Verband gefragt. Und das sind die Sachen, an denen er sich messen lassen muss. Das heißt, die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, die auch nur als außerordentliche Mitglieder im Verband sind, auch kein Stimmrecht haben. Die Zusammenarbeit mit anderen Ausbildungsinstitutionen, die Zusammenarbeit mit den kleinen Firmen und den großen Firmen. Welche Ausbildungsangebote können eventuell in großen Firmen gegeben werden, damit kleine Firmen ihr Personal schulen können? Wäre vielleicht auch mal ein Modell, über das man nachdenken kann. Alle diese Sachen, da muss man sehen. Und ich denke, wenn sich 3 Jahre ab jetzt noch nichts bewegt hat, dann haben wir ein Problem, ein großes Problem. Und dann wäre die Enttäuschung extrem groß. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Ich denke, der neue Verband wird seine Schlagkraft zeigen. Die werden das geregelt bekommen. Da bin ich ziemlich optimistisch. Und das Schlimmste wäre tatsächlich, wenn nichts passiert. Aber das wage ich im Augenblick nicht zu denken. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
Und ansonsten lesen Sie es in einer der nächsten Kolumnen von Herrn Walk in 2-3 Jahren, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, Wolfgang, also von meiner Seite aus würde ich sagen, Vorhang zu, alle Fragen offen.
Ja, gut, ich moderiere ab, indem ich anmoderiere den Game-Verband der deutschen Games-Branche. Ich wünsche dem Game ganz, 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 ganz viel Erfolg, weil dieser Erfolg für uns alle wichtig ist. Wir alle benötigen ihn, nicht nur für die Seele, sondern auch für meine Rente. Und das heißt, Jungs, macht keinen Mist, ihr tragt jetzt eine große Verantwortung für uns alle. Und ihr wisst das, ich vertraue euch. Und ich hoffe, dass wir in 3-4 Jahren sagen, seht ihr, dieses Spiel, das wäre vor 3-4 Jahren noch nicht möglich gewesen. Und das kommt jetzt aus Deutschland. Und in dem Augenblick werden wir alle da sitzen, werden uns an den 29. Januar 2018 zurückerinnern, an die tolle Party, die wir gestern hatten, die wirklich groß war. Und werden sagen, das war der Tag, an dem dieses Spiel letzten Endes möglich wurde. Und in dem Augenblick kommt das auch bei Ihnen an, liebe Zuhörer. Und dann werden wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber ich glaube, ich werde schon vorher nochmal über die Verbandsfusion was machen. Ich bin mir da ziemlich sicher. In dem Sinne wünsche ich jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat halbwegs interessiert, obwohl die Folgen erst in ein paar Jahren kommen. So, ja, damit verbleibe ich für heute. Bis zum nächsten Walking Death oder der Kolumne oder dem nächsten Treffen mit Jochen, das auch ein sehr interessantes Thema haben wird. Da werden wir 2 Gäste haben, die sehr interessant sind. Schaltet bitte wieder ein und bis dann.
Von mir auch nochmal vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und wir haben Schlussworte, die gebühren dem vorab erwähnten Tom Putzki. Das ist die kleine Aufnahme, die Wolfgang von Tom und seiner Beurteilung, seinem Fazit zu dieser Verbandsfusion mitgebracht hat.
Ich finde, es ist ein großartiger Tag für die Branche heute. Den politischen Counterparts die Möglichkeit genommen haben, uns gegeneinander auszuspielen, was sie immer gerne gemacht haben in den letzten Jahren. Und ich bin froh, ich bin happy und für mich ist heute ein Tag zum Feiern. Punkt.